wir müssen uns der Wahrheit stellen, dass auf jeden Fall mehr gearbeitet werden muss oder irgendwie anders die Produktivität krass gesteigert werden muss.
Was schaffst du denn als erstes ab? Das Krankengeld oder 6 Wochen Urlaub oder das Recht auf Teilzeit?
Raus aus der Bubble. Ein Thema, zwei Perspektiven. Aus Bremen.
Willkommen bei Raus aus der Bubble, ein politischer Podcast, der dabei helfen soll, andere Standpunkte kennenzulernen und ganz einfach mal die eigene Bubble zu verlassen. Mein Name ist Maren Benecke, ich bin Lokalchefin beim Weserkurier und ich sitze hier mit 2 jungen Politikern aus Bremen, die sich selten über Politik einig sind, aber eben etwas Wichtiges teilen. Nämlich die Überzeugung, dass es wichtig ist, miteinander und nicht nur aneinander vorbeizusprechen.
Moin, ich bin Göckern und Sprecher für Wirtschaft der FDP-Fraktion. Ich freue mich darauf, meinen Horizont hier zu erweitern und für liberale Positionen einzutreten.
Moin, ich bin Dari, ich bin 29 Jahre alt und Mitglied der Linksfraktion hier in der bremischen Bürgerschaft. Und dort kümmere ich mich vor allem um Jugendpolitik und Fluchtpolitik.
Und ich freue mich darauf, in diesem Podcast mit den beiden über unterschiedliche Themen, die Bremen betreffen, zu diskutieren und dabei zuzuhören, wie die beiden ihre politischen Komfortzonen, also ihre Bubbles, verlassen. Wir reden heute über das Thema Teilzeit, denn nur wenige Worte haben in den vergangenen Monaten so sehr polarisiert wie dieses. Der Wirtschaftsrat der CDU hatte die Debatte mit dem Begriff Lifestyle-Teilzeit befeuert und damit wirklich viele Menschen vor den Kopf gestoßen. Denn de facto arbeiten ungefähr 1/3 aller Menschen in Deutschland eben in der Teilzeit. Unterm Strich ist dabei hängen geblieben, dass mindestens dieser Wirtschaftsrat ein Teil der Teilzeiter für nicht arbeitswillig und schlecht für die Wirtschaft hält. Aber auch Bundeskanzler Friedrich Merz wird nicht müde zu betonen, dass in Deutschland zu wenig gearbeitet wird. Wenn wir uns jetzt die Zahlen mal genau anschauen, es ist 1/3 der Erwerbstätigen in Teilzeit und bei den Frauen ist es sogar fast jede zweite Arbeitnehmerin. Und mit Dario Schassanpur und Gökhan Brandt sitzen hier 2 Bürgerschaftsabgeordnete, die zumindest auf dem Papier auch zu den Teilzeitern gehören, denn Bremen hat ein sogenanntes Feierabendparlament, also Teilzeitparlament.
Persönliche Geschichte.
Welche Berührungspunkte habt ihr als Teilzeiter vielleicht selber, aber auch zum Thema Teilzeit?
Ja, also ich finde das mit dem Teilzeitparlament deswegen so witzig. Wir sind ja eine total kleine Fraktion, die kleinste, also meine. Und ich mache ja die Themen Wirtschaft, Arbeit, Gleichstellung, Häfen und gerade auch noch Klima zur Vertretung. Und damit mache ich genauso viele Aufgaben wie 9 Leute bei der CDU. Fühle mich also quasi in meiner Teilzeit relativ gut ausgelastet. Aber es ist natürlich, also ich habe auch mal in Teilzeit gearbeitet, ich habe auch mal in Vollzeit, auch mal als Minijob gearbeitet. Ich habe ein gewisses Gefühl dafür. Ich habe die Lebenslagen sind total unterschiedliche. Ne? Wenn du quasi versuchst, wegen Kinderbetreuung Teilzeit zu arbeiten, das ist eine ganz andere Lebenslage, als wenn du wirklich einfach aus Lifestyle-Gründen sagst, boah, ich mach mir einen faulen Lachs. Aber es macht schon einen Unterschied und es wurde ja auch ein bisschen auf den Wirtschaftsrat da eingedroschen. Ich bin da Mitglied, was ich auch verstehen kann. Nichtsdestotrotz ist die Forderung ja richtig. Wir alle müssen mehr in die Hände spucken. Wir sehen, es kann so nicht weitergehen und da gilt es jetzt einfach, die Wirtschaft voranzutreiben und das heißt auch, dass wir alle einen Tag mehr arbeiten müssen.
Lass uns darüber gleich nochmal sprechen und Darius erstmal fragen, welche persönlichen Bezüge er zum Thema Teilzeit hat. Vielleicht auch über das die Teilzeitarbeit im Parlament hinaus, denn ich habe das auch so ein bisschen süffisant gesagt. Natürlich ist es auf dem Papier ein Teilzeitjob, den man als Abgeordneter macht, wenn man in den ganzen Ausschüssen sitzt, wenn man die ganzen Bürgerschaftswochen besetzt, man arbeitet in der Fraktion, dann ist es natürlich viel mehr als ein 20-Stunden-Job.
Genau, das stimmt. Also wenn man sich anschaut, wie die Arbeitsbelastung in den großen Fraktionen ist mit vielen Abgeordneten, dann ist es natürlich etwas anderes, wenn man in einer Fraktion ist wie in der FDP, wo halt nur 5 Leute sind oder auch bei den Linken, wo 10 Leute sind. Das heißt, wir kratzen dann doch schon eher an Vollzeit oder in einigen Zeiten auch an Übervollzeit. Welche persönlichen Erfahrungen ich mit Teilzeit gemacht habe, also ich denke da vor allem an Familien, ich denke da vor allem auch zum Beispiel an meine Mutter, die hat 2 Kinder großgezogen, während der Vater den ganzen Tag arbeiten war, natürlich aus finanziellen Gründen. Ich denke mal, wenn da das Gehalt auch ein anderes gewesen wäre als unter Mindestlohn damals sogar noch, dann hätte man ja auch vielleicht auf 35 Stunden runtergehen können oder nicht, aber da waren es dann teilweise doch schon 40 plus. Ich denke, Teilzeit ist auch sehr wichtig dafür, dass man, egal ob Mann oder Frau, einfach auch Zeit hat, um sich um die Familie zu kümmern. Also ich glaube, mehr Geld hätten gerne alle, die es sich zumindest leisten können oder müssen. Ne? Deswegen ist, glaube ich, Teilzeit immer eine bewusste Entscheidung für etwas, In unserem Fall war es eine Entscheidung für die Familie, damit dann auch eine Person zu Hause ist, die die Kinder dann auch zum Geigenunterricht bringen kann, zum Fußballtraining, zum Chor, zum Tanzunterricht und was auch immer wir damals alles getrieben haben als Kinder. Aber da muss man natürlich sagen, das ist ja auch Arbeit. Das ist ja Care-Arbeit und nur weil jemand in Teilzeit arbeitet, heißt es ja nicht, dass man sich den Rest des Tages einen faulen Lenz macht und einfach nur chillt. So ist es ja natürlich nicht. Es gibt einen Haushalt zu erledigen, wie gesagt, die Kinder zu betreuen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen sinnbildlich für unsere Gesellschaft, dass das halt einfach so gar nicht wertgeschätzt wird oder zumindest bei vielen einfach nicht auf dem Radar ist, dass nur wenn man gerade nicht Zeit am Arbeitsplatz verbringt, heißt ja nicht, dass man irgendwie zu Hause dann die Füße hochlegt und auf der Couch sitzt.
Da gebe ich dir vollkommen recht, Dari, aber ich glaube, der Wirtschaftsrat der CDU, die haben sich ja darauf bezogen, dass das Recht auf Teilzeit, was ja ich auch nicht wusste, dass es ein Recht darauf gibt, abgeschafft werden sollte. Und jetzt ist die Frage, haben lieber die Leute geredet, die quasi Kinderbetreuung, also Care-Arbeit oder Pflege machen, das wäre echt moralisch falsch? Oder haben sie eher über die Leute geredet, die zum Beispiel was geerbt haben, so ein gutes Standing im Leben haben, sagen, boah, ach, keinen Bock mehr, ich mache nur noch 20, 15 Stunden die Woche, was ja irgendwie immer auch schön ist, aber auch ein Lifestyle ist, den wir vielleicht jetzt gerade nicht pflegen können. Also das ist ja schon ein krasser Unterschied, weißt du?
Da würde ich gerne einmal dazwischen grätschen, weil da wäre meine Frage, also erstmal ist ja aus diesem Antrag, der damals diese ganze Debatte ausgelöst hat, das Wort Lifestyle irgendwann rausgestrichen worden, weil es einfach nicht funktioniert hat und zu sehr polarisiert hat und ja auch die Wogen sehr hochgekocht sind. Und Sie haben ja auch explizit gesagt, dass Betreuung von Kindern und so weiter damit nicht gemeint ist. Ich stelle mir aber die Gegenfrage, wen meinen Sie denn eigentlich damit? Also über wie viele Menschen reden wir denn eigentlich, die, vielleicht habt ihr darauf eine Antwort, weil ich weiß es nicht. Ich habe mir so ein bisschen Bremen angeguckt, wo sind die, also in welchen Bereichen sind die Menschen beschäftigt, die hier in Teilzeit arbeiten. Das ist vorrangig Gesundheits- und Sozialwesen. Da vermute ich jetzt diese Menschen, über die du sprichst, die geerbt haben und Lifestyle Teilzeit machen, vermute ich nicht, aber ich persönlich kenne niemanden, der dieses Lifestyle-Teilzeit macht, also was womit das gemeint ist. Vielleicht bin ich aber auch einfach in der falschen Bubble unterwegs und ich bin ja auch nicht maßgeblich für die ganze Geschichte. Aber ich frage mich, über wie viele Menschen reden wir eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir reden auf jeden Fall über die Minderheit, ne? Also ich kann dir jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber ich denke, das ist so ähnlich wie in der Bürgergelddebatte. Da werden Einzelfälle oder eine Minderheit rausgepickt und die wird dann nach vorne gestellt. Ich glaube, das macht man auch mit einem gewissen Kalkül dahinter, weil es da auch einfach darum geht, auch irgendwie eine gewisse Stimmung zu erzeugen, um in den Medien zu landen, um etwas vorzuweisen zu haben in den Parlamenten am Ende, indem man ja auch als Arbeitsbeweis ja auch irgendwelche Anträge stellen muss und Vorschläge machen muss. Dass man solche Vorschläge macht, die meiner Meinung nach natürlich nicht zielführend sind, hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass es eben auch an anderen Ideen mangelt. Also Ich glaube, es kann niemand bestreiten, dass die wirtschaftliche Situation in Deutschland angespannt ist. Jetzt ist aber die Frage, ist das Problem wirklich, dass wir zu viele Arbeitslose haben, die nicht arbeiten gehen wollen oder zu viele Menschen haben, die in Teilzeit sind, die eigentlich mehr arbeiten sollten und könnten? Man könnte das ja auch in eine andere Richtung drehen. Das ist ja eine sehr, angebotsorientierte Perspektive. Man könnte ja auch über eine nachfrageorientierte Perspektive reden. Also welche Effekte hätte es auf die Wirtschaft, wenn die Menschen zum Beispiel eine höhere Kaufkraft hätten? Na, also wenn die Gehälter höher wären. Dass das durchaus Auswirkungen hat, das hat man zum Beispiel 2013 gesehen, als der Mindestlohn eingeführt worden ist. Das war ein sehr gutes Jahr für die Wirtschaft, beziehungsweise die folgenden Jahre. Und es gibt ja auch Studien, die belegen, dass das miteinander zusammenhängt. Die EU an sich ist ja auch so erfolgreich, weil es einen Binnenmarkt gibt, der Nachfrage erzeugt sozusagen. Also das sind alles Dinge, wo ich sage, das sind auch Lösungen und Möglichkeiten. Die werden aber gerade nicht diskutiert, weil sie zu Lasten von, um jetzt nicht wieder in den linken Sprech zu kommen, aber großen Konzernen und Unternehmern und Arbeitgebern geht, die ja gerade die CDU vertritt. So, und das ist ja die Politik von Friedrich Merz.
So sieht es die Politik.
Gökhan hatte ja eben zum Einstieg schon gesagt, wir müssen alle mehr in die Hände spucken. Also das ist ja eben die andere Perspektive auf das Thema. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, was du damit meinst. Wir müssen alle mehr arbeiten oder mehr Menschen müssen raus aus der Teilzeit oder längere Arbeitszeiten oder also was genau meinst du?
Also da habe ich jetzt im Grunde auch gesagt, die wirtschaftliche Situation ist angespannt. Wir haben seit etwa 2018 kein echtes Wirtschaftswachstum mehr. Dieses Jahr wird ja irgendwie 1% prognostiziert, weil wir so wenig Feiertage haben, was ja auch krass ist. Und wir merken einfach, es ist einfach echt eine schwierige Lage und wir sind bei plus minus null Leute. Und aus diesen Gründen ist unter anderem die AfD gerade bei 25% im Bund, in Bremen bei 15% und woanders auch bei 40%.
Wegen des Wirtschaftswachstums?
Ja klar, natürlich, natürlich auf jeden Fall. Das ist meine tiefste Überzeugung, dass dann, wenn Leute quasi Angst haben um ihre Zukunft, sich fragen, was könnte meine Zukunft absichern und da das Vertrauen einfach allgemein in Politik so niedrig ist. Und jetzt ist die Frage, was machen wir denn da? Ich glaube, künstlich zu sagen, wir geben jetzt irgendwie ein Mindestlohn von 30, 40, 50 Euro, das wäre so ein bisschen Käse, aber wir müssen natürlich in mehr Produktivität kommen. Und diese Produktivitätssteigerung kannst du natürlich durch bessere Produkte, durch mehr Unternehmen, aber auch durch mehr Arbeitseinsatz machen. Und jetzt zu dem Punkt, den ich in der Debatte durchaus berechtigt finde, ich meine, ich bin ja auch Arbeitnehmer mal gewesen, warum sollte ich das denn tun? Also ich würde ja durchaus verlangen, dass ich, wenn ich denn mehr arbeiten soll, und das müssen ja zum Beispiel jetzt die Beamten in Bremen alle unbezahlt, dass ich auch was daraus zurückerwarten darf. Das wäre ja meine Erwartungshaltung. Das heißt, wenn wir denn alle mehr Überstunden leisten sollen, sollten die ja vielleicht zumindest steuer- und abgabenfrei sein. War übrigens mal ein Versprechen tatsächlich der Bundesregierung. Ich finde, in die Richtung muss es gehen, damit wir auch wieder Wirtschaftswachstum haben können. Anders können wir uns diesen Sozialstaat, so wie er jetzt gerade ist, auch nicht leisten. Wir brauchen Wirtschaftswachstum, weil der Sozialstaat wächst ja automatisch durch den Inflationsangleich. Und wenn wir da nicht mitwachsen, dann können wir uns ihn wirklich einfach echt nicht mehr leisten.
Naja, also 30, 40 Euro Mindestlohn fordert jetzt hier niemand, auch nicht die Linke. Also ich frage mich halt, was passieren soll, wenn wir das Recht auf Teilzeit jetzt sozusagen in dem Sinne abschaffen würden. So. Nur weil, oder wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, wir machen jetzt eine 41-Stunden-Woche in gewissen Betrieben und so weiter, ist denn diese eine Stunde wirklich dafür verantwortlich, dass die Produktivität in die Höhe schießt? Mal abgesehen davon, dass die Produktivität ja von Jahr zu Jahr immer weiter steigt. Was übrigens nicht parallel zur Produktivität steigt, das sind ja die Löhne. Da erkennen wir eine ganz große Schere zwischen Produktivität und Löhnen.
Meinst du mit Produktivität die Zahl der Arbeitsstunden, die geleistet wird?
Mit Produktivität meine ich den Output, den man sozusagen pro arbeitende Person erzeugt. So.
Wie ist der Mess? Also was ist da?
Boah, ich bin leider kein Wirtschaftswissenschaftler und kann das nicht genau sagen, aber wir uns sind ja als Politikerinnen und Politiker ja die Statistiken und Daten zugänglich und das kann man ja auch dementsprechend nachverfolgen und da sieht man halt eben, dass die Produktivität steigt, aber die Löhne halt eben nicht in gleicher Maßen. Das war übrigens in den 70er, 80er und 90er Jahren anders. Und da war ja auch sozusagen der Zusammenhalt in der Gesellschaft ein anderer. Da war ja der Umgang mit Populismus in der Politik ein anderer. Ich finde, du hast gerade ein sehr treffendes Wort benutzt. Das heißt, es geht um Vertrauen. So. Und ein Teil von Vertrauen ist natürlich auch, in die Zukunft blicken zu können und zu sagen, okay, es geht dem Land, der Gesellschaft gut. Und das heißt dementsprechend, dass ja auch das positive Effekte auf mich haben wird. Zu Vertrauen gehört aber auch die Wahrnehmung der eigenen Lebensrealität und in dem Fall dann zum Beispiel ja Lebenshaltungskosten. Und das heißt, ich glaube, das jetzt so runterzubrechen, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass du das vorhattest, ne, aber ich denke, in der öffentlichen Debatte wird das oft runtergebrochen. Vertrauen gleich, werde ich den sozialen Aufstieg schaffen und so weiter und so fort. Stimmt, ist ein Teil davon. Aber ein anderer Teil davon ist natürlich auch, wie sind meine aktuellen Lebensumstände? Und wenn ich dann zum Beispiel junge Leute sehe, die damit konfrontiert sind, sich jetzt eine Wohnung suchen zu müssen, weil sie irgendwo hinziehen möchten, um zum Studieren oder zum Arbeiten für die Ausbildung, was auch immer, die dann aber auf Mietpreise stoßen, die man sich mit dem BAföG auf jeden Fall nicht mehr leisten kann. Und vom Ausbildungsgehalt brauchen wir gar nicht zu sprechen. Also das ist ein Beispiel aus meinem Freundeskreis. Da macht gerade jemand eine Ausbildung zum Fachinformatiker, 540 Euro Gehalt. So, die Wohnung kostet schon 500. So. Also, wie soll man sich da noch leisten? Und da verstehe ich es natürlich vollkommen, dass die Leute dann sagen, ich vertraue der Politik nicht mehr oder zumindest den Parteien nicht mehr, die in den letzten 20, 30 Jahren regiert haben und somit ja auch natürlich verantwortlich sind für die Situation, die man jetzt hat.
Durchaus ein Punkt. Also ist mir Vertrauen, hast du vollkommen recht. Ist ja auch das, was ich so ein bisschen meinte. Ich glaube, wir müssen uns eigentlich gegenseitig darauf committen, dass zum einen natürlich einfach alle ein bisschen mehr machen müssen, aber auch dadurch mehr erwarten dürfen. Sei es jetzt in dem, dass Überstunden steuerfrei und abgabenfrei sind, wenn du vielleicht sagst, hey, kam für junge Leute, die erste 500.000 Euro, die man so verdient im Arbeitsleben, die ist auch irgendwie steuerfrei, dass du damit irgendwas kaufen kannst, du irgendwie vorankommst. Das sind so diese ganzen Faktoren, die da alle zusammenkommen. Und jetzt gerade wirkt es natürlich krass überheblich zu sagen, ihr müsst alle mehr machen. Übrigens, das sagt ja auch der Bremer Senat hier bei den ganzen Beamten, ne? Wir müssen ja auch alle eine Stunde mehr machen. Ihr dürft aber daraus nichts erwarten. Ich glaube, so darf man die Debatte nicht führen. Ich glaube, es ist zielführender zu sagen, wir müssen alle mehr in die Hände spucken und letztlich müssen wir uns darauf einigen, wie kann das eigentlich aussehen? Also welche Menschengruppe kann eigentlich welche Aufgabe nehmen? Ob der Einzelne das dann machen will oder nicht, ist der Person ja komplett freigestellt. Und natürlich muss es einen Raum geben für Leute, die sagen, hey, ich habe hier 2 Kinder, 3 Kinder, ich habe Pflegebedürftige. Die sind damit ja auch nicht mit gemeint. The bigger picture ist, dass das Wirtschaftswachstum einfach so krass stagnierend ist und wir alle einfach mehr ins Machen kommen müssen. Und eine Sache, und jetzt habe ich ein bisschen Angst, weil ich Wirtschaftswissenschaftler bin, ist trotzdem auch falsch zu machen, ist, die Produktivität und die Gehälter müssen oder sind automatisch entkoppelt. Du hast aber trotzdem mit dem Punkt, den du machen willst, recht. Ich habe jetzt nämlich den Begriff dafür. Weil wir nicht mehr in einer Dienstleistungsgesellschaft sind, sondern durch zum Beispiel Maschinenbau und IT kannst du immer mehr produzieren mit immer weniger Einsatz. Das heißt, das ist quasi ein skalierender Effekt, der Skaleneffekt, der sich da abzeichnet. Und das ist das eigentlich, was wirklich Wohlstand erzeugen kann. Eben nicht mehr quasi der einzelne Friseur eine Leistung erbringt und das dann bezahlt wird, sondern indem wir quasi Güter haben, die wir en masse produzieren können und trotzdem nur 1, 2, 3, 4, 5 Menschen am Fließband stehen. Das ist eigentlich das Coole. Aber du hast durchaus recht. Der ganze Effekt, der da stattgefunden hat, hat sich nicht beim Realeinkommen niedergeschlagen. Und die Leute können sich immer weniger leisten. Und das ist durchaus auch ein Effekt, den ich feststelle. Also ich habe ja auch mal, also ich gucke auch ab und zu nach Immobilien oder so, einfach so aus Jux und Dollerei. Und ich stelle fest, krass, was das so kostet. Ne? Und da bist du ja auch mit einem guten Gehalt gerade in schwierigen Lagen. Deswegen Erwartungshaltung sollte auf jeden Fall sein, dass man das nicht für lau macht, aus der Leistungsteilzeit rauszukommen. Und ich muss sagen, ich finde die Vorstellung eigentlich auch ganz cool. Also wenn ich in einer Situation wäre, wo ich gar nicht mehr so viel arbeiten muss, ich fände das ganz nice, bin ich gerade aber überhaupt nicht.
Ich würde gerne nochmal, also es gibt ja auch die Möglichkeit, ich glaube, das ist auch so das, was ihr ein bisschen angeschnitten habt, dass man die Unternehmen in die Pflicht nimmt. Produktivität kann man ja auch steigen oder können Unternehmen ja auch steigen, indem sie einfach mehr investieren. Also nicht nur in die Arbeitnehmer, sondern zum Beispiel auch in die Bereiche Digitalisierung. Und das ist ja auch eine Forderung, die es immer wieder gibt.
Ja, also ich nehme das halt viele, also ich spreche ja auch aufgrund meiner Rolle als Wirtschaftssprecher jeden Tag eigentlich mit Unternehmen und zumindest jede Woche so mit 3 ungefähr. Und die Lage ist gerade, dass vor allem, also du hast halt eine Vielschichtigkeit, du hast die ganz Großen, denen ist alles scheißegal. Du hast die Familienunternehmen, für die habe ich krasse Sympathie, und du hast die ganz Kleinen. Und die Familienunternehmen sagen, wir versuchen gerade jeden Mann, jede Frau zu halten. Und zum Beispiel hier Logistik, was in Bremen ein richtiges Thema ist, ist sowas von hart am Struggeln, weil einfach jeden Tag, wenn Trump 9 Zoll hat, bei denen die Hütte lichterloh brennt, und es ist in letzter Zeit echt oft passiert, und die sagen, ey, ich kann nicht an Investitionen denken, ich brauche jeden Euro, um jeden Mann zu halten und jede Frau, ich kann aber auch deswegen keinen neuen einstellen, ich kann keinen neuen Azubi einstellen, und wir müssen alle damit leben, dass es keine Gehaltserhöhung gibt, und mein Gehalt als Geschäftsführer, dem der Laden gehört, ist auch gestrichen. Ne, das ist so ein bisschen, da tue ich mich schwer zu sagen, ihr müsst mehr investieren, wenn sie gerade halt um ihr wirtschaftliches Überleben kämpfen, und da muss man sich fragen, wie kommt man da raus? Ich glaube, wenn man auch jetzt Logistik nimmt, wir haben da einfach es geschafft, eine Gesellschaft zu haben mit Regeln und Bürokratie, mit der einfach keiner mehr klarkommt. Gestern war ich im Austausch mit einem Bestatter, der meinte, vor 30 Jahren muss ich einen DIN-A5-Zettel ausfüllen, heute sind es 94 DIN-A4-Seiten. Und das ist halt eine Ver-200-Fachung. Da müssen wir runterkommen. Und das ist der erste Step, der halt total wenig kosten würde, erstmal abzuschaffen, sagen, müssen wir das alles eigentlich protokollieren, und wenn ja, für wen?
Um Produktivität zu steigern.
Absolut. Das wäre der Step, der einfach nichts kostet, vor allem.
Und das ist ja auch ein Ansatz, vor dem ich mich gar nicht wehren würde, weil dieser Ansatz ja gerade die Unternehmen in die Pflicht nehmen würde, was mir gerade ja auch ganz schön fehlt, weil man ja immer davon ausgeht, dass die Arbeitnehmer zu faul seien und die mehr leisten müssen. Ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass Friedrich Merz irgendwie denkt, er wäre der Chef von Deutschland, also beziehungsweise der Chef der Deutschen sozusagen.
Er ist der Chef der Deutschen.
Naja, er ist der Chef der Bundesregierung. Die Bundesregierung sollte in erster Linie für die Menschen arbeiten. Die Bundesregierung hat zur Aufgabe, Reformen durchzusetzen, Bedingungen zu ändern, Rahmenbedingungen zu schaffen für die Menschen, nach denen wir uns verhalten können und nach denen wir arbeiten können. Aber die Erwartungshaltung zu haben, dass wir jetzt etwas für die Regierung leisten müssten, das ist ja eben das, was zur Frustration führt bei vielen Menschen, wo sich viele Menschen
für Deutschland sozusagen, also
genau,
wir arbeiten für das deutsche Wirtschaftswachstum.
Genau, richtig. Das ist eine Sache, die in Teilen natürlich stimmt, aber gerade so überzogen dargestellt wird, dass auch immer mehr Menschen sich von der CDU abwenden. Das sieht man ja ganz klar in den Umfragen, das sieht man in den Beliebtheitswerten. Ich glaube, Friedrich Merz war sicherlich einmal fest davon überzeugt, dass es schlimmer als Olaf Scholz nicht mehr werden kann, also was die Beliebtheitswerte angeht. Jetzt liegt er sogar unter Olaf Scholz. Ich glaube, der ist sogar unter Tino Chrupalla und Alice Weidel. Also das muss man erstmal schaffen. Und ich finde, das sagt auch wirklich viel aus. Um nochmal auf dieses Thema Produktivität zurückzukommen. Ja, Gökhan, das stimmt. Mehr Produktivität kann man auf vielen verschiedenen Wegen erreichen und führt dann auch in dem Fall zu mehr Wohlstand. Die Frage ist, wie wird dieser Wohlstand verteilt? Weil wenn am Ende Unternehmen fette Gewinne machen, das aber nicht in Form von Löhnen bei den Menschen ankommt, dann haben die Menschen ja nichts gewonnen. Dann hast du vielleicht noch eine reiche Elite, die jetzt noch reicher ist. Aber ich sehe die jetzt gerade nicht in der Position, das irgendwie zu brauchen. Also wenn man sich anguckt, wie sich das Vermögen der Milliardäre entwickelt hat in den letzten Jahren, wie man sich anguckt, wie die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, wenn ich mir anschaue, wie es der unteren Hälfte der Gesellschaft geht, die vielen Rentner, die unter 1.000 Euro Rente bekommen, sind über 5 Millionen. So, also wer soll von diesen 1.000 Euro leben können oder unter 1.000 Euro leben können? Und am Ende des Tages sind ja, ich würde mal, auch wenn ich kein Wirtschaftswissenschaftler bin, behaupten, dass die meisten Unternehmen Geld dadurch machen, dass sie etwas verkaufen, ob es jetzt Produkte sind oder ob es Dienstleistungen sind. Und wenn die so an Geld kommen, dann heißt es ja, dass wenn sie mehr Geld machen möchten, mehr Produkte oder Dienstleistungen verkaufen müssen. So. Wie erreicht man das? Das kommt ja nicht von irgendwo her. Die verkaufen ja nicht mehr, nur weil jemand eine Stunde länger arbeitet oder sowas. Sondern die verkaufen mehr, weil mehr Menschen kaufkräftig sind und diese Dienstleistungen und Produkte eben in Anspruch nehmen können. Und das ist eine Sache oder eine Form der Wirtschaftspolitik, die wurde in den 70er, 80er, 90er Jahren verfolgt. Dementsprechend erfolgreich war sie auch. Ich glaube, es gab ja teilweise Jahre, aber das ist jetzt wirklich sehr lange her, wo wir auch über 5 oder 6% Wirtschaftswachstum reden konnten. Ob das jemals wieder der Fall sein wird, sei jetzt mal dahingestellt. Aber mit der aktuellen Politik bin ich auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass es nicht der Fall sein wird.
Also, wenn der Laden eine Stunde länger auf hat, kann man zumindest theoretisch davon ausgehen, dass du ein bisschen mehr verkauft kriegst in der einen Stunde, die er länger auf hat. Das ist schon relativ logisch erstmal. Ich glaube, wir müssen wirklich mal ganz krass rauszoomen, also auch aus Deutschland heraus und mal in die große, weite Welt gucken. Die Leute haben richtig Bock auf Wohlstand in aller Welt. Wenn wir uns Länder angucken wie die Türkei, wie Indonesien, wo du ganz, ganz viele junge Leute hast, die ganz gut ausgebildet sind, sagen, ich möchte ein Stück vom globalen Kuchen abhaben. Das sehen wir zum Beispiel auch bei der Automobilindustrie gerade. Wie krass kommen chinesische Autos, E-Autos gerade auf den deutschen Markt. Dann sehen wir sind einfach in einer neuen Konkurrenzsituation, wo wir mit dem Status quo nicht mehr konkurrieren können. Und dann hast du natürlich auf einmal total viele Sozialleistungen und auch Arbeitnehmerrechte, und davon ist Teilzeit eines, sich in der Kostensparte einfach sichtbar machen. Du hast 6 Wochen Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall, du hast Krankengeld als Konzept, du hast das Recht auf Teilzeit, du hast auch, also ich finde diese ganzen Sachen nicht schlimm. Ich finde vieles davon sogar sehr gut. Aber diese ganzen Sachen kosten der Gesellschaft Geld. Und die musst du halt irgendwo finanzieren können, und dafür brauchst du Unternehmen, die Profit erwirtschaften. Und die deutsche Wirtschaft hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass unsere Profite, weil wir eine Exportnation sind, aus aller Welt kamen. Wir haben in Autos und Maschinenbau in alle Welt exportiert, und damit tun wir uns jetzt gerade schwer. Und ich bin total dabei zu sagen, einfach mehr zu arbeiten, das ist nur so ein ganz kleines Fragment des ganzen Problems, aber es ist eines. Und wir müssen uns einfach dieser Wahrheit stellen, dass dieser Sozialstaat, so wie er jetzt gerade ist, kaum finanzierbar ist. Und ich bin dabei, total bei dir, in dem Moment, wo wir es vielleicht schaffen oder wo wir diese Herausforderung annehmen, dann muss davon auch mehr bei den Arbeitnehmern ankommen. Die Reallöhne sind total wenig gestiegen im Vergleich zum Wirtschaftswachstum in der Vergangenheit. Und jetzt kommt das Verrückte. In einer kapitalistischeren Gesellschaft wie den USA sieht es viel besser aus, auch mit den Milliardären. Weil hier ist es so, bei uns in Deutschland, von 10 Milliardären haben 8 geerbt und 2 haben sich selbst erarbeitet. In den USA, und ich glaube, wir sind da einer Meinung, das ist viel kapitalistischeres Land als wir, haben 8 sich selber erarbeitet und 2 geerbt. Da gibt es viel mehr Leute, die Einkommensmillionäre sind, weil sie einfach mehr an dem Kapital der Firma beteiligt sind. Heißt, du hast eben eine große Bäckereikette, auf einmal sind da ganz viele normale Mitarbeiter, sogar Bäckereifachverkäuferinnen, quasi Shareholder von der Firma, und können davon profitieren, wie es der Bäckereikette geht. Und ich glaube, das muss jetzt nicht das deutsche Modell sein, aber wir brauchen ein Konzept, wie Leute daran mitverdienen können, wenn sie dann in die Hände spucken. Und das ist so ein bisschen der Part, der in der Debatte auch echt gefehlt hat. Aber wir müssen uns der Wahrheit stellen, dass auf jeden Fall mehr gearbeitet werden muss oder irgendwie anders die Produktivität krass gesteigert werden muss.
Was schaffst du denn als erstes ab? Das Krankengeld oder 6 Wochen Urlaub oder das Recht auf Teilzeit?
Also ich würde mir das alles erstmal angucken, wie oft wird das genutzt. Und wenn wir zum Beispiel, wir haben hier in Bremen mal eine Anfrage gemacht und geguckt, wie oft sind denn eigentlich Leute krank im öffentlichen Dienst? Weil wir können ja nur für den öffentlichen Dienst fragen. Und dann stellst du natürlich fest, ich mache jetzt mal wirklich das Humane zum Beispiel, was man machen kann. Es gibt da einige Einrichtungen, die haben einen Krankenstand von 50%. Das heißt, die Hälfte der Leute ist einfach krank. Also immer. Ne? Und das ist eine krasse, krasse Quote. Und so, der einfachste, ich will die Leute jetzt gar nicht rausschmeißen, der einfachste Fall ist, sich zu fragen, warum eigentlich? Also, ne, warum macht die Arbeit oder diese Arbeit dann vielleicht krank? Und wenn diese Leute ja nicht krank wären, hätte sie auch eine Produktivitätssteigerung. Das heißt, das ist ja zum Beispiel so ein Fall. Einfach mal auch zu gucken, warum sind wir denn in diesen Quoten, in diesen Bereichen? Und ich glaube, da hat auch jeder, der wirklich auch jeden Tag arbeiten geht, auch das Recht zu sagen, hey, wenn du nicht wirklich krass, also wenn ich selber krank bist, dann müssen wir jetzt mal irgendwie gucken, dass auch Leute dann wieder zur Arbeit kommen, die vielleicht sich nicht ganz so fit fühlen, aber der Dachdecker schafft es ja auch.
Also ich habe gerade wirklich sehr viel zu sagen. Aber also ich finde ja immer, also das ist ja auch eine, also Gökhan und ich sind ja befreundet. So, das kann man jetzt auch mal hier an die Öffentlichkeit weitergeben, da schäme ich mich auch nicht für. Und es gibt auch einen Grund, weshalb wir befreundet sind, weil wir ja eigentlich so weit nicht auseinander sind. Ne? Aber ich finde es interessant, dass Gökhan dann, also so in den ersten Halbsätzen bin ich voll bei ihm. Aber dann gibt es am Ende so einen Schwenker, der dann von meiner Meinung nach in eine völlig falsche Richtung geht. Und du hast ja auch. Und du hast ja gerade zum Beispiel gesagt, man sollte sich mal angucken, weshalb es zum Beispiel in einigen Betrieben so hohe Krankenstände gibt, weil Krankenstand abbauen bedeutet ja auch eine höhere Produktivität und so weiter und so fort. Ja, es ist eben diese hohe Arbeitsbelastung. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, die Leute sollen jetzt als Konsequenz mehr arbeiten, dann machen wir es ja nur schlimmer. Dann gehen wir noch weiter diesen Teufelskreis runter. Also es ist sicherlich nicht für jeden Betrieb eins zu eins immer die gleiche Blaupause, die man übertragen kann. Aber ich bin mir sicher, dass das für die Mehrheit der Betriebe eben genauso ist. Also es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt irgendwie mehr Erkältungsviren als vorher und man bricht sich leichter ein Bein oder, keine Ahnung, mehr Leute machen jetzt irgendwie Schönheits-OPs, was wir haben, sie ausfallen oder was auch immer. Am Ende des Tages sind die Krankenstände so hoch aufgrund hoher psychischer Belastung. So. Das hat natürlich ein bisschen damit zu tun, was aktuell in der Gesellschaft abgeht. Das hat bestimmt damit zu tun, dass irgendwie ein Mangel an Therapieplätzen, was auch immer und so weiter und so fort.
Ja, und dass es Krankheiten einfach gibt, die vorher in der Form gar nicht diagnostiziert worden sind.
Genau, richtig. Aber vor allem hat es damit zu tun, dass die Arbeitsbelastung einfach sehr hoch ist. Wenn man jetzt sagt, mehr Arbeitsstunden steigern die Produktivität. So, genau, tun sie auch. Wehre ich mich auch nicht gegen. Warum reden wir nicht zum Beispiel über die hunderttausende Menschen, die auf eine Arbeitserlaubnis warten, ne, um zu arbeiten sozusagen, weil sie arbeiten wollen, aber wir lassen es nicht zu. Also warum machen wir uns das Leben schwer, wenn auf der anderen Seite Menschen sind, die wegen irgendwelchen Formularen, da haben wir wieder das Thema Bürokratie, daran gehindert werden, sich an der Gesellschaft zu beteiligen. Also das fände ich einen viel interessanteren Ansatz. Problem ist halt nur, die politische Stimmung dafür ist nicht da. Also ich glaube, wovon gerade die Parteien, die in der Regierung sind, aber auch die FDP gerade getrieben sind, ist zu versuchen, bei die Anzahl der Stimmen der AfD zu reduzieren. Ich glaube, es ist ein Ziel, was uns alle teilt, was alle Parteien teilt. Die Frage ist aber, auf welchem Wege? Wenn man versucht, zum Beispiel beim Thema Migration, denen hinterher zu eifern und bloß nicht irgendetwas zu machen, was sozusagen ein progressiver Schritt in die Richtung wäre, dann kommt man am Ende dazu, halt eben so eine Maßnahme, wie zum Beispiel Arbeitserlaubnisse zu verteilen, eben zu vernachlässigen, weil man sagt, das bringt uns gerade keine Stimmen. Weil die Leute wollen nicht mehr Arbeitserlaubnisse für Geflüchtete, die Leute wollen nicht, dass diese Menschen begünstigt werden, sondern die Menschen möchten, dass die, um das jetzt mal so sehr zugespitzt runterzubrechen, die Leute wollen, dass die Menschen abgeschoben werden. So, wir reden ja nicht darüber, wie können wir die Menschen in die Gesellschaft integrieren, denn dann würde jetzt auch nicht von der CDU der Vorschlag kommen, Integrationskurse und Deutschkurse zu streichen, sondern ich höre von Dobrindt, ja, die Syrer, die können ja jetzt wieder nach Hause. So. Und das ist eine ganz falsche Fährte.
Also ich glaube erstmal, ich habe total viel Liebe für dich. Ne? Ich glaube, das muss ich mich auch nicht verschämen. Und hier in Bremen ist es ja so, dass zum Beispiel dieses Welcome Center und all diese Formen auch von uns unterstützt werden, zumindest von mir unterstützt werden, auch von meiner Fraktion. Und ich finde es auch total richtig. All die Leute, die arbeiten wollen, sollten nicht daran gehindert werden, es zu tun. Und da kann ich mehrere Anekdoten erzählen. Ich hatte mal den Fall von einem Amerikaner, der beim Ehegattenvisum hier nach Bremerhaven gekommen ist, total schwer getan hat, einen Job zu finden, weil er halt nur Englisch konnte und dann bei der US-Marine in Bremerhaven einen Job gefunden hat. Und dann hat das Arbeitsamt gesagt, Du darfst hier nicht arbeiten, Ehegattenvisum, mindestens B2-Kenntnisse in Deutsch. Also da durfte der Amerikaner nicht bei den Amerikanern arbeiten in Deutschland, weil er zu schlecht Deutsch gesprochen hat. Das ist halt totaler Irrsinn und sowas muss halt weg. Aber da hast du mich total auf deiner Seite. Ich glaube, und jetzt so ein bisschen, um das Thema wieder einzufangen, es gibt in allen Parteien alle möglichen Leute und da auch wieder das Beispiel aus Bremerhaven. Wir haben einen sehr berühmten Fall eines Menschen aus Bremerhaven gehabt oder haben ihn eigentlich immer noch. Ja, früher, der war als Flüchtling hier 2015, hat 10 Jahre hier gelebt, eine Elektrikerausbildung gemacht, ist mittlerweile eingebürgert. Also ist genauso Staatsbürger wie du, ich und jeder Thomas. Und seine Frau mit seinem Kind sind immer noch im Iran gewesen. Und er hat versucht, sie über Jahre hinweg nach Deutschland zu holen, ist nicht geschafft. Und der Frau hat aus dem Iran die Abschiebung nach Afghanistan gedroht. Und weil er es nicht geschafft hat, sie hierher zu holen, haben sich alle Parteien in Bremerhaven, SPD, CDU, meine und Grüne und so weiter und auch deine, dafür eingesetzt, dann irgendwie für den einen Weg zu finden. Es gab Briefe des Oberbürgermeisters an Johann Wadefuhl. Es hat trotzdem nicht geklappt. Und das ist ja zum Beispiel, die SPD schreibt an die CDU, die CDU schreibt an die CDU. Also alle haben alles versucht. Und das ist ein total trauriger Fall, wo zum Beispiel eine Fachkraft tatsächlich dann selber in den Iran, dann nach Afghanistan ist, damit seine Frau nicht alleine nach Afghanistan abgeschoben wird. Wie irre ist das eigentlich? Aber solche Fälle, das ist für mich, das liegt hier auf dem Tisch, das unterschreiben wir sofort, ist fertig, machen wir durch. Ändert aber nichts daran, dass wenn wir all diese Fälle sofort machen würden, wir trotzdem noch so viele andere Themen haben, man sich einfach fragen muss, ist das noch zeitgemäß? Übrigens in beide Richtungen. In beide Richtungen. Anderes Beispiel. Elterngeld ist zum Beispiel seit 10 Jahren nicht angepasst worden. Der Höchstbetrag vom Elterngeld sind immer noch 1.800 Euro. Das wird halt in so ungefähr 5 Jahren, wird das so niedrig sein, dass keiner mehr nur Teilzeit arbeiten kann, weil der finanzielle Druck so krass sein wird, dass Leute dann Vollzeit haben. Also es löst sich quasi auf eine ganz irre Art und Weise von selbst. Und das sind diese Themen, die einfach angepackt werden müssen. Aber auch natürlich zu sagen, boah, 6 Wochen Lohnfortzahlung, vielleicht macht Krankengeld schon nach 3 Wochen Sinn. Ne, das sind einfach diese Realitäten, mit denen man sich dann beschäftigen muss.
Und in Bremen?
Wir haben in den kommenden 10 Jahren 90.000 Menschen in Bremen. Das ist einfach, wenn man sich auf die Gesamtbevölkerung hier in Bremen anguckt, 90.000, die in Rente gehen. Können wir uns da das Recht auf Teilzeit überhaupt noch leisten?
Ich würde einmal gerne ganz kurz etwas zu dem sagen, was Göran gerade gesagt hat, weil es hat mich ein bisschen getriggert mit den reichen 6 Wochen Lohnfortzahlungen oder sind 6 Wochen Lohnfortzahlungen zu viel, reichen nicht auch 3. Also, das ist eine Perspektive, die man haben kann, wenn man selber in einer Situation ist, dass man zum Beispiel Rücklagen hat, dass man vielleicht auch abgesichert ist durch irgendwie Eltern oder durch einen Lebenspartner und so weiter und so fort. Aber für die meisten Menschen ist das eben nicht die Lebensrealität. Die Hälfte der Deutschen, die hat keine Sparquote. Das Geld kommt rein und das Geld geht auch wieder raus. Und wenn dann jetzt jemand länger als 3 Wochen in diesem Fall krank sein würde, kann das schon einen Rausschmiss aus der Wohnung bedeuten. In dem Sinne, dass zum Beispiel die Miete nicht gezahlt werden kann. Und also diese Errungenschaften, möchte ich sie nennen, und sind sie ja auch, die wir haben, wie zum Beispiel Lohnfortzahlungen, wie zum Beispiel, Karenzzeiten, wenn man Kinder kriegt und so weiter und so fort. Die hat man sich hart erkämpft, weil es den Menschen früher einfach absolut scheiße ging, als es sie nicht gab. So, jetzt haben wir eine Situation, wo wir zum Glück diese Privilegien haben. Und die jetzt aber abzuschaffen, führt ja nur dazu, dass es den Menschen schlechter geht. Ne? Also man sagt ja, dadurch würde irgendwie Wirtschaft besser, bla, mehr Produktivität, ist ein Gewinn für uns alle. Also für wen ist das ein Gewinn, der jetzt zum Beispiel sich das Bein doppelt gebrochen hat oder so und deswegen 8 Wochen nicht laufen kann, weil er da sonst immer am Fließband steht oder was auch immer. Was ist das denn für ein Gewinn für ihn? In dem Moment ist es doch nur ein Verlust.
Ich erkläre es dir gerne. Also du, ich verstehe deine Perspektive. Ich glaube, du hast an der Stelle eine Sache nicht verstanden und ich bin dem Thema komplett nicht abgeneigt. Es ist total in meiner Lebensrealität. Ich habe eine Angehörige, die ist immer wieder wegen einer chronischen Krankheit immer wieder sehr, sehr lange krank. Und was passiert dann nach 6 Wochen? Es ist ja auch heute nicht so, dass die Leute ins Bodenlose fallen. Gott sei Dank, da bin ich total bei dir. Und das gibt das Krankengeld. Das heißt, das Krankengeld wird bezahlt als Lohnersatzleistung, was Leute bekommen können. Und wenn gar nichts mehr geht, gibt es Erwerbsminderungsrente. Jetzt kann man sich streiten, sind diese Systeme gut oder schlecht, aber Krankengeld ist ungefähr auf der Höhe des letzten Nettogehalts von der Berechnungsgrundlage her. Das ist relativ nah dran. Und da ist es so, dass die Leute, also dass du einfach den Kostenträger wechselst. Das heißt, die Kosten gehen von Unternehmen zu Krankenkasse und irgendwo dann halt auch der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Aber es entlastet natürlich das Unternehmen. Und natürlich ist klar, jemand mit einem gebrochenen Bein ist nicht gemeint. Aber wenn jemand halt Long-Covid hat oder so, dann muss man sich halt fragen, ist ja absehbar, dass das irgendwie auch nach 6 Wochen nichts wird.
Krankengeld sind 60%.
Ja, aber 60% vom letzten Brutto und darauf musst du keine weiteren Abgaben abführen. Das hat den Effekt, dass es ungefähr genau das gleiche Netto ist, wenn du arbeiten gehen würdest.
Also es ist weniger.
Es ist ungefähr das gleiche.
Du, guck mal, du sagst, es ist ungefähr das gleiche. Ich sage, es ist ein bisschen weniger. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen mehr weniger. Aber egal. Fakt ist ja, es ist, selbst wenn es nur 1 Euro weniger ist, ist es weniger. Und wir reden ja gerade darüber, dass die Hälfte der Menschen in Deutschland sich diesen 1 Euro weniger eben nicht leisten kann, weil das Geld reinkommt und das Geld wieder rausgeht.
Aber wir hätten mehr Geld für alle, damit sich das Leute leisten können, solche Situationen zu überbrücken, wenn wir ihnen weniger Geld wegnehmen würden, indem wir nochmal ganz neu aufsetzen, wo geht eigentlich das ganze Geld rein? Nehmen zum Beispiel die Rentenversicherung. So, das ist ein richtig großer Kostenträger gerade, die Krankenversicherung auch. Also ein Arbeitgeber muss ja 30% mehr bezahlen, als ein Arbeitnehmer verdient. Das sind gigantisch hohe Kosten, die wir gerade haben. Und ich glaube,
das sind Arbeitgeberkosten. Das bringt doch dem Arbeitnehmer nichts.
Ja, aber ich glaube, der Arbeitnehmer hätte selber mehr Geld, wenn sein Arbeitgeber weniger ausgeben würde. Guck mal, ich habe einen Minijobber, der mir als Assistent hilft und muss 750 Euro bezahlen, damit ich ihm 500 Euro gebe. Das ist total irre.
Aber wir kriegen dann ja an einer anderen Stelle ein Problem, über das wir vielleicht auch nochmal gesondert sprechen können, nämlich wenn wir über das Thema Krankenkassen sprechen. Also nicht umsonst wird ja darüber gesprochen, ob man zum Beispiel die private Krankenkassen, ob man das abschaffen soll, wie es eben sein kann, dass das System solidarischer ist, dass da mehr Geld reinkommt und so. Das ist ja ein komplett eigenes riesiges Thema, weil das ist ja eine Verschiebung von Geld, was du jetzt zum Beispiel gerade vorschlägst. Ich würde gern trotzdem nochmal zu meiner Frage zurückkommen. Also wir waren in Bremen, 90.000 Menschen gehen in den nächsten 10 Jahren in Rente. Was können wir uns da wie noch leisten? Können wir uns das Recht auf Teilzeit noch leisten? 90.000 ist jetzt nur Pass pro Toto in Bremen. Das sieht ja andernorts genauso aus.
Also ich glaube nicht, die Frage ist, können wir uns das leisten, sondern wie schaffen wir es, uns das zu leisten?
Ja.
So, also ich glaube, es ist... wir können nicht zur Diskussion stellen, ob es zum Beispiel Rentenkürzungen gibt. Diese Menschen haben hart gearbeitet, die kommen jetzt in ihren wohlverdienten Ruhestand. Und ich weiß, da gibt es mal das Beispiel von den Dachdeckern und den Bauarbeitern und so weiter und so fort. Aber selbst wenn jemand 45 Jahre im Büro saß, hat er auch nach 45 Jahren Büro das Recht, endlich mal in den Ruhestand zu gehen. Das ist ja auch völlig absurd, wenn man sich mal anguckt. So, keine Ahnung, die Leute sterben so mit 80, 85 oder so. Keine Ahnung, Lebenserwartung ist gerade bei 82. So. Und dann schlägt zum Beispiel die CDU vor, das Renteneintrittsalter auf 70 zu erhöhen. So. Das heißt, du hast sieben Jahre Kindheit, ja, und dann geht's ab erstmal in die Schule. So, bist du jeden Tag in der Schule. Dann machst du deinen Abschluss. Dann gehst du da vielleicht nochmal in die Uni, was auch immer, und dann arbeitest du erstmal 40, 45 Jahre. So. Das heißt, von diesen 70 Jahren warst du über 60 sozusagen in irgendwelchen Institutionen, die deine Zeit gebunden haben, egal auf welche Art und Weise. So.
Plus Kita.
Und, ja gut, von mir aus auch plus Kita. Wobei Kita ja eigentlich relativ spaßig ist, glaube ich. Aber was ich halt sagen möchte ist, und dann gibst du den Menschen nochmal 12 Jahre Zeit für sich. Und das sind ja nicht mal 12 Jahre, in denen man irgendwie frisch und dynamisch ist, sondern das sind 12 Jahre, in denen du vielleicht auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hast. So, also ich möchte nicht, dass mein Vater, der sich den Rücken kaputt gearbeitet hat und die Knie geschrottet hat, jetzt hier nochmal so, ja, hier hast du nochmal 10 Jahre. So, das ist absolut ungerecht. Und zu Recht gibt's ja auch in Frankreich so ein Renteneintrittsalter von 63 oder so. Ich glaube, in einigen Ländern ist es ja sogar noch weniger. Und wenn da die Politik kommt und sagt, wir hören jetzt auf 65, dann sind die Leute zu Recht auf den Barrikaden und zu Recht sind die wütend. Das ist eine Eigenschaft, die uns irgendwie hier in Deutschland fehlt, finde ich.
Also, zu der Marens Frage erstmal, ich glaube, und ähnlich wie bei dir, wir müssen uns mal ehrlich machen und fragen, welche Sozialleistung, welche Errungenschaft, da bin ich total bei dir, wollen und können wir uns auf welche Art und Weise leisten. Und dann steht vieles erstmal zur Disposition. Auch das Recht auf Teilzeit, da muss man sich einfach auch fragen, wie viele Leute nehmen das eigentlich in Anspruch. Ich behaupte, wir wissen das gar nicht, weil natürlich vom Ablauf her, du führst ein nettes Gespräch mit deinem Arbeitgeber, dann gewährt er das dir, weißt du, ob er es deswegen gewährt, weil es das Recht gibt oder nicht. Ne? Also müssen sich angucken, wie viele klagen das ein und so weiter, um überhaupt einschätzen zu können, wie viele nehmen das überhaupt wahr. Vielleicht nutzt das auch einfach gar keiner. Ne? Also all solche Geschichten bezüglich der Rente. Ich bin jetzt mal total grausam. Weißt du, warum Rente auf 65 mal festgelegt worden ist? Ganz schnell. Weil Leute damals mit 65 gestorben sind. Das Renteneintrittsalter ist in allen Gesellschaften auf ungefähr das Alter gelegt worden, die Lebenserwartung war. Das heißt, wenn du statistisch schon tot warst, war das der Punkt, an dem die Gesellschaft dich finanziert hat.
Schrecklich.
Ja, ja, aber es ist schon eine Errungenschaft. Also diese, du machst es jetzt so ein bisschen so klein, so nur so 10, 12 Jahre. Das ist eine krasse Errungenschaft, Alter. Als mein Opa geboren wurde in der Türkei, war die Lebenserwartung 45 für einen Mann. Also das ist eine krasse Errungenschaft. Jetzt wäre ja dafür zu sagen, geh doch in Rente, jeweils mit zeitlichen Abschlägen, wie du es für richtig, wie du oder sie es für richtig hältst, ne? Das wäre so ein bisschen das, womit ich mich besser anfreunden kann. Aber die Realität ist, wenn wir irgendwann mal 90 werden sollten, nur als Beispiel, dann müssen wir uns natürlich fragen, warum eigentlich 65? Und ich gönne es jedem Menschen aus vollem Herzen, aber wir müssen ja irgendwie dahin kommen, dass wir genau solche Lebensphasen haben können, wo man lange nicht mehr arbeitet. Und das muss halt erstmal verdient werden. Und zurück zur Wirtschaft. Wir sind gerade nicht in der Lage, wo es in Bremen oder in Deutschland so geil aussieht, als dass wir uns über sowas unterhalten könnten.
Was jetzt?
So, jetzt nochmal abschließend als Fazit. Was ist unser Learning aus all dem? Was bedeutet all das für das Thema Teilzeit?
Also mein Learning daraus ist auf jeden Fall, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, wenn es darum geht, zum Beispiel Kosten zu bewältigen. Also wenn es um Sozialausgaben geht, wenn es um Ausgaben für das Gesundheitssystem geht, wenn es um Ausgaben für Bildung geht, da wird immer gefragt, wie können wir uns das leisten? Kann man sich das überhaupt leisten? Was müssen wir tun? Wie müssen wir Menschen irgendwie in ihren Rechten beschneiden, weil sie zu viele hätten angeblich, um uns das zu leisten? Aber wenn es um andere Dinge geht, wenn es zum Beispiel um Aufrüstung geht, wenn es darum geht, irgendwie Krieg zu führen, wenn es darum geht, irgendwie Wirtschaftswachstum anzukurbeln, da fragt niemand, wie man sich das leisten kann. Da gibt es einen Freifahrtschein sogar von der Bundesregierung. Da sagt ja der Kanzler, whatever it takes, haut das Geld raus. So. Und ich finde, wenn es für die eine Sache Geld gibt und man sagt, whatever it takes, warum sagen wir nicht auf der anderen Seite, ey, wir haben hier einen krassen demografischen Wandel, es gibt viele Rentner, wir müssen die Rente jetzt irgendwie sichern, whatever it takes, und nicht, wie können wir das Rentenniveau kürzen? Und das geht mir richtig auf den Keks, weil das auch so einfach so viel Zwietracht sieht in der Gesellschaft.
Dein Learning?
Also, ich glaube, mein Learning auch ist, dieses whatever it takes ist deswegen sinnvoll bei Verteidigung erstmal, weil wir natürlich sagen müssen, das ist die Grundlage für alles andere, sonst können wir darüber gar nicht erst reden. Ich glaube, diese Frage nach Teilzeit und Lifestyle-Teilzeit ist 1% einer großen gesellschaftlichen Debatte, die wir uns stellen müssen. Und die ist, wie soll das eigentlich in der Arbeitswelt aussehen? Wer hat welche Aufgaben? Wer kann was erwarten? Und dann müssen wir viele Sachen auf den Prüfstand stellen. Manche Sachen müssen nach oben. Ich glaube zum Beispiel, das Elterngeld ist so ein Fall. Andere Sachen sind müssen vielleicht einfach weniger werden. Und das ist ja jetzt nicht nur die Meinung von Friedrich Merz oder dem Wirtschaftsrat, sondern laut Umfragen von 2/3 aller deutschen Arbeitnehmer. Das heißt, die meisten sehen es ja ähnlich. Und dann musst du halt sagen, okay, ist das etwas, was wir einschränken sollten, abschaffen sollten und an anderer Stelle mehr? Und das ist einfach der neue gesellschaftliche Deal, den wir brauchen werden, weil in der Vergangenheit viele Sachen einfach über die letzten Jahre einfach weitergeführt worden sind, um zu hinterfragen. Und jetzt gerade brauchen wir Wirtschaftswachstum und die Frage ist, wie kriegen wir den und wer ist bereit zu was und wie belohnen wir die Leute, die bereit sind, die Hände zu spucken? Und das ist die große Frage, die sich mir stellt und ich habe noch keine Antwort drauf, aber ich glaube, das ist die Frage, der wir begegnen müssen.
Ich bedanke mich bei euch beiden jetzt erstmal für das Gespräch. Ich freue mich darauf, dass wir uns hier in 2 Wochen zum nächsten Thema zusammensetzen können. Wer Lust hat, der kann den Podcast mit der Glocke abonnieren. Der kriegt immer die neuesten Folgen direkt auf seinen Podcast-Player. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Anmerkungen, Anregungen, eure Erfahrungen per Mail an raus@weser-kurier.de. Ihr könnt uns auch auf allen Social-Media-Kanälen folgen, natürlich auch bei denen von Gökhan Brandt und Darius Hasanpour, wo sie immer wieder Einblick in ihre politische Arbeit geben.
Haut rein.
Tschö.